Wisst ihr noch die Jahreslosung von diesem Jahr? Ist nicht schlecht, wenn man das so nach 3 Monaten mal wieder abfragt. Wo steht's?
Also ich frage alle.
Nicht nur dich. 1. Korinther 16, Vers 14. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Aus Liebe am Kreuz. Diese Jahreslosung, die wir gerade gehört haben, die fordert uns zur Liebe heraus, alles in Liebe geschehen zu lassen, weil wir von ihm, Jesus Christus, geliebt sind. Was sagt uns aber die Jahreslosung? Alles, was er tut, geschehen Liebe über Gott selbst. Wenn wir dazu aufgefordert werden zu lieben, wie viel mehr muss das für Gott gelten? Da heißt es, Vers 16, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wir können sagen, alles, was er tut, Gott tut, geschieht in Liebe. Er selbst ist von seinem Wesen her Liebe. Und das drückt sich bereits in der Schöpfung aus. Warum erschafft Gott etwas? Weil er liebt. Und Gott ist in seinem Wesen her allmächtig, er ist vollkommen, er ist ewig, er ist allgegenwärtig. Das sehen wir aus der Bibel, das sehen wir, erleben wir. Und er ist Liebe. Und Liebe kann eben als wahre und selbstlose Liebe nicht bei sich selbst bleiben. Ewige Selbstliebe kann nicht glücklich machen und werden. Sie sucht immer ein Gegenüber. Und so öffnet sich diese Liebe Gottes für die Gemeinschaft mit uns. So hat sich Gott uns ausgedacht und uns erschaffen. Diese Liebe Gottes ist der Grund für unsere Erschaffung. Und die Schöpfung ist eine Frucht dieser göttlichen Sehnsucht nach uns. Und jeder von uns ist Ausdruck dieser Sehnsucht Gottes. Jeder. Und alles, was dieser Gott tut, das geschieht in Liebe. Und das gilt für die Geburt Jesu. Ganz am Anfang seiner Menschwerdung ist ein Liebesausdruck Gottes an uns. Und mit Jesus will uns der Vater eben alles schenken. Gott verschenkt sich in Jesus an uns. Aber diese Liebe hat auch eine schmerzhafte Seite. Dass Gott Jesus uns geschenkt hat, bringt es zwangsläufig auch mit sich, dass sich Vater und Sohn voneinander getrennt haben. Wir kennen das, wenn wir jemanden Geliebtes verlieren, wie schmerzhaft das ist. Vater und Sohn geben ihre innigliche Einheit auf. Sie zerreißen sich nahezu für uns. Und der Schoß des Vaters wird leer aus Liebe zu uns. Wir können diese Liebe zu uns gar nicht richtig ermessen. Und Jesus hat vor seiner Kreuzigung seinen Jüngern das Ausmaß seiner Liebe versucht zu erklären. Und da heißt es in Johannes 15, Vers 9, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Wer will das begreifen? Gottes Liebe ist nicht regulierbar. Sie ist maßlos. Sie liebt nicht noch mal mehr und mal weniger. Und sie lässt sich schon gar nicht von uns beeinflussen, ob wir zurücklieben. Sie liebt immer. Aber gerade an dieser Liebe soll auch die Welt erkennen, dass der Vater den Sohn gesandt hat. Auch wenn sich in der Sendung des Sohnes von Jesus Vater und Sohn räumlich getrennt haben, waren beide doch stets eins und tief durch den Heiligen Geist verbunden. Zeit seines Lebens hat Jesus seinen Gott, unseren Gott Vater genannt. Und aus dem Zuspruch der Vaterliebe hat er gelebt und gewirkt. Und wer ihm begegnete, konnte etwas von dieser Vaterliebe erspüren. Jesus verkörperte diese Liebe. Durch Jesus sollten alle erfahren, dass dieser Gottvater dir entgegenkommt. Er ist nicht fern. Er ist nahe. Er ist nicht verurteilend, sondern er ist gnädig, mitfühlend und voller Erbarmen. So ist dieser Vater. Und weil Gott uns so sehr liebt, musste sein Sohn die Strafe, die uns, die wir ungehorsam und Sünder sind, auf sich nehmen, am Kreuz. Jesaja 53, Vers 5: Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und mit Jesus als dem Sohn Gottes erfüllt sich dieses Wort. Aus Liebe zu uns Menschen ging Jesus ans Kreuz und nahm die Schuld, die wir Menschen verdient hätten, die Strafe von uns auf sich. Sein stellvertretender Tod lässt jeden Menschen leben, und nicht nur das, jeder kann dadurch frei werden. Die alten Bindungen und Ketten von Schuld, Scham und schlechten Einflüssen werden dort am Kreuz gesprengt. Tiefer Frieden erfüllt denjenigen, der das annimmt. Jesu vergossenes Blut und seine Wunden bringen innere Heilung und neues Leben für den, der das glaubt. Glaubst du das? Und am Kreuz selber sehen wir aus den Begebenheiten und den Worten Jesu aus der Bibel, wie seine selbstlose Liebe anderen galt und somit auch uns. Jesus wurde übelst gefoltert, verspottet, ans Kreuz geschlagen, und trotzdem ist er weiter voller selbstloser Liebe und Hingabe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich irgendwo Schmerzen verspüre, dann kreisen meine Gedanken und Empfindungen in erster Linie nicht um andere, sondern um mich selbst. Aber nicht so bei Jesus. Lukas 23, ab Vers 33: Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Gerade war das Kreuz mit einem gewaltigen Ruck in das ausgehobene Loch gerutscht und aufgehoben worden. Man muss sich das vorstellen, im ganzen Körper zerrissen Sehnen und Muskeln. Aber selbst diese unvorstellbar schrecklichen Schmerzen konnten Jesus nicht zum Schweigen bringen. Was hat er gesagt? Hat er um Hilfe gerufen? Hat er nach Rache gebrüllt und Vergeltung? Hat er Verwünschungen ausgestoßen? Hat er seine Peiniger verflucht? Hat er ihnen Vorwürfe gemacht? Hat er sie in Wut angeklagt und Zorn gehabt wegen ihrer Grausamkeit, wegen der Grausamkeit, die er dulden musste? Hat er sich gerechtfertigt? Hat er sich verteidigt? Nein, nichts von all dem. Er hat sich nicht verteidigt, sondern diejenigen, die ihn kreuzigten. Uns hat Jesus verteidigt vor Gott, dem Vater. Er hat nicht für sich gebetet, obwohl ihm in dieser Lage niemand verübelt hätte, sondern er hat für uns gebetet, die wir durch unseren Ungehorsam und Eigenwillen Gottes Feinde waren und ihn ans Kreuz gebracht hatten. Jesus hat genau gewusst, wer am dringendsten Hilfe benötigt. Es sind wir Menschen. Und worin diese dringende benötigte Hilfe bestand? In der Vergebung. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat es gesehen, dass seinem Vater durch diese Kreuzigung Unrecht angetan wurde, dass er verworfen war, dass er abgelehnt wurde durch die Menschen, die so Übles mit Jesus ihm getan haben. Gott wurde abgelehnt. Und Vater, vergib du ihnen. Er hat nicht um Linderung seiner Schmerzen gebeten, nicht um einen schnellen Tod, nicht um Beseitigung ihrer Unwissenheit, nicht darum, dass sie ihn doch noch in letzter Minute als ihren Messias anerkennen würden. Er hat um Vergebung für uns, für unsere Schuld gebeten. Und er hat nicht für die gebeten, die ihm vor Jahren vielleicht einmal etwas Böses angetan hatten und vielleicht schon halb vergessen war. Nein, er bat für die Soldaten, die drumherum waren, für die Menschen, die ihn ans Kreuz gebracht haben, die ihn gerade im Moment ermordeten. Denn sie wissen nicht, was sie tun. War nicht von alles von langer Hand vorbereitet und jetzt mit Bedacht durchgeführt? Schon, aber sie waren im Grunde durch die Sünde verblendet und im höchsten Maße unwissend. Und Jesus ist zum Äußersten entschlossen, seinen Feinden das Leben zu retten, auch dir und mir. Und weil Jesus sogar am Kreuz noch so betete, darf es jeder von uns für sich persönlich glauben und wissen, Jesus will auch mir vergeben, auch dir. Und sollten wir nicht aufhören, immer die schlechtesten aller Möglichkeiten anzunehmen, wenn Jesus sogar am Kreuz noch für seine eigenen Mörder einen Entschuldigungsgrund findet? Wir dürfen ihm preisen und ihm danken dafür. Dann ab Vers 39, aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerten ihn und sprachen, bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da antwortete der andere, wies ihn zurecht und sprach, fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen, dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Zu den schier unerträglichen körperlichen Schmerzen kommt noch der beißende Spott, Verhöhnungen und Lästerungen. Sogar einer der beiden Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt waren, beschimpft ihn. Und manche Menschen können vielleicht Schmerzen eher ertragen als Hohn und Spott. Das geht vielleicht sogar tiefer. Jesus ertrug beides aus Liebe zu dir. Andere haben Jesus auch aufgefordert, sich selbst zu retten. Er aber hat es unterlassen. Nicht etwa, weil ihm die Macht dazu gefehlt hätte, sondern weil er nicht sich, sondern uns retten will. Der andere mit am Kreuz, der nahm die Worte Jesu an. Und solche Worte in solch einer Lage gesprochen, das konnte kein gewöhnlicher Mensch. Das musste ein Größerer sein. Jesus, der Sohn Gottes. Und dieser andere Übeltäter hat sich von seinem bisherigen Leben, Denken, Reden und Tun umgekehrt und hat sich zu Jesus bekannt. Er hat geglaubt. Er verurteilte sich selbst und rechtfertigte aber Gott. Und die Gnade kann eben immer erst in unser Leben fließen, wenn wir aufhören, die Schuld unseres Lebens auf andere zu schieben. Seine Schmerzen haben Jesus nicht gehindert, sich um die Seele des zweiten Übeltäters zu sorgen. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Bedingungslose Begnadigung. Wäre die Errettung vom Tun guter Werke abhängig, so hätte ihn nichts mehr retten können. Und in Römer 3, 28 steht, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Er nimmt jeden an, der sich auf das verlässt, was Gott durch Jesus Christus getan hat. Dadurch besteht Hoffnung für jeden Glaubenden. Und Jesus wollte nicht ohne diesen hilfesuchenden Verbrecher in die Herrlichkeit eingehen. Wenn Jesus so mit dem Mann am Kreuz sprach, dann darf es jeder Mensch wissen. Er kann und er will auch mich und dich retten. Und er will jeden retten, jeden Menschen auf dieser Erde. Und aus Liebe hat er mich aus der Versklavung der Sünde freigekauft. Und deshalb dürfen wir diesen wunderbaren Herrn und Heiland bekennen. Johannes 19, Vers 25. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutterschwester Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie das Jünger zu sich. Maria, Johannes und noch drei andere Frauen hatten sich ohne Rücksicht auf die mögliche Gefahr dem Kreuz so weit genähert, dass sie verstehen konnten, was Jesus sprach, weil sie Jesus mehr liebten als ihr eigenes Leben, zog es sie in seine Nähe. Und sie versuchten die Gemeinschaft mit Jesus nicht vergeblich. In seiner Gegenwart ist man gesegnet und bereichert. Jesus muss am Kreuz wahnsinnige Schmerzen gehabt haben. Er nahm aber darauf keine Rücksicht auf sich, sondern hat sich in seiner Liebe am Kreuz um seine Mutter und die Seinen gekümmert. Indem Jesus seine Mutter mit Frauen sprach, wollte er ihr bestimmt nicht wehtun. aber er hat sie vielleicht dadurch erinnert, dass ich dieses Band, das sie hatten, dieses natürliche Band einer Mutter-Sohn-Beziehung, das ihn mit seiner Mutter verband, mit seinem Tod, jetzt löste. Wieder beim Vater wird er sein, im Himmel. Und darum, dann ist er für alle da, die ihn als ihren Erlöser und Herrn suchen und erkennen. Und in dem Augenblick, wo seine Mutter ihn verlieren sollte, gab er ihr den Auftrag, Johannes, den Jüngsten im Kreis der Jünger, den, mit dem er auch am innigsten verbunden war, als ihren Sohn anzusehen. Jesus gab ihr einen neuen Sohn für ihre Liebe und Fürsorge und somit aber auch einen Versorger. Solche Liebe, solches Verstehen, solches Feingefühl trotz aller furchtbaren Schmerzen. Und bei aller eigenen schrecklichen Qual denkt er an die Qual und Not seiner Mutter und sucht sie zu lindern. Und ebenso hat er den Jünger Johannes verpflichtet: Kümmere dich um meine Mutter. Lass sie in diesen traurigen Stunden und Tagen nicht allein. Welches Vertrauen brachte Jesus hier seinem Jünger entgegen? Welche tröstende Fürsorge! Ist es nicht wunderbar zu wissen, wenn das die Art und Weise ist, wie Jesus sich um die Seinen sorgt, dann kann ich mein Schicksal ihm getrost überlassen. Er wird auch dich und mich so versorgen. Seine Liebe ist für alle gleich. Und Jesus starb so, wie er gelebt hat, für andere. Matthäus 27, ab Vers 45. Und von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut: Eli, Eli, lama asabtani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aus dem geliebten Sohn wird ein Verstoßener und ein Verlassener. Das ist der ganze Schrecken des Kreuzes, das grausame Leid Jesu. Der Vater verliert seinen Sohn und der Sohn verliert seinen Vater. Zugleich gibt sich Jesus am Kreuz willentlich in diesen furchtbaren Tod hinein. Vater und Sohn sind sich darin eins, dass sie sich am Kreuz trennen. Und gerade diese Trennung steht in deutlichem Widerspruch zu ihrer Einheit und ihrem Wesen der Liebe. Am Kreuz zerreißt sich Gott für uns. Und wieder einmal können wir feststellen: aus Liebe. Und für uns am Kreuz zu sterben entspricht ganz seinem Wesen. Größere Liebe hat niemand als der, der sein Leben für uns hingibt, damit er uns nicht verliert und wir ohne ihn nicht verloren sind. Er sagt noch, als alles vorbei war, die Trennung von Gott, das Laden aller Schuld auf ihn als Opferlamm: es ist vollbracht. Und darum zieht uns der Geist Gottes zum Kreuz. Das Kreuz ist wahrlich der letzte Ort, wo Gott uns abweisen könnte, egal welche Geschichte wir haben. Vielmehr lädt er uns zum Kreuz ein, damit wir dort Heilung und Vergebung finden und sein bedingungsloses Ja zu uns hören. Es ist ein bedingungsloses Ja, weil Jesus in seinem Sterben ein klares Nein zu allem sagt, was seiner Liebe nicht entspricht. Ein Nein zu allem, was wir erleiden, ein Nein zu allem, was wir an Leid verursachen, ein klares Nein zu allem Unrecht an uns und durch uns. Und gerade da, wo wir unter dem Kreuz dem begegnen, der vom Vater verlassen wurde, können wir sich dort eben auch all diejenigen einfinden, die sich selbst verlassen fühlen und mit ihrer Schuld ringen. Dort können sich diejenigen einfinden, denen ihre Würde genommen wurde und die sich selbst unwürdig fühlen. Dort können sich diejenigen einfinden, die von ihren Lebensängsten und Nöten geplagt werden und Halt bei Jesus suchen. Niemand sonst versteht uns so gut wie Jesus, wie dieser Jesus am Kreuz, weil er das alles erlebt hat. Gerade aufgrund seiner äußersten Verlassenheit kann er in unsere Verlorenheit kommen, um uns aus unserer Einsamkeit heraus zu lieben und in die Gemeinschaft mit Gott selbst hineinzulieben. Mit ihm als dem von Gott Verlassenen haben wir Gemeinschaft mit Gott selbst. Er leidet mit uns, er tröstet uns, er stärkt uns und hält in uns die Sehnsucht nach Heilung und Vollendung wach. Er geht mit uns, er geht mit dir die Wege deines Lebens. Diese Gemeinschaft beginnt unterm Kreuz und dort können wir uns Jesus anvertrauen mit unserem ganzen Leben. Dort können wir ihm unsere Herzen zuwenden. Und wir wenden uns ihm zu und stellen unser Leben in seinen Dienst und seine Nachfolge. Und wo wir dies tun, erleben wir, dass es eigentlich genau das ist, was unser Herz begehrt. Wir haben es zuvor noch nicht besser gewusst. Und umgekehrt erleben wir, dass sich Gott ganz in unserem Herzen, unter unserem Herzen zuwendet. Er erfüllt uns mit seinem Geist und seiner Gegenwart. Gottes Liebe, sie kommt bei dir und bei mir zum Ziel am Kreuz. Wo darfst du ihm vielleicht wieder neu vertrauen? Wo darfst du wieder unter seine Liebe kommen und in seine Gegenwart und seine Nähe? Er möchte in dir leben und dich mit seiner Liebe füllen. Dafür ist er am Kreuz aus Liebe zu dir gestorben. Danke, lieber Jesus, dass du für mich und für uns ans Kreuz gingst. Amen. Steht bitte auf, ich bete noch mit uns. Ja, Herr, danke für das Kreuz. Danke, dass es ja das ist, wo du für uns bezahlt hast, für unsere Schuld, für alles, was wir gegen dich getan haben, was wir immer noch gegen dich tun, Herr, wo wir uns auflehnen, wo wir wegrennen, wo wir ja, uns verstecken wollen vor dir. Du bist da, du siehst uns und du willst, dass wir uns dir zuwenden, dass wir zum Kreuz kommen, dass wir alles abladen, unseren ganzen Ballast, unsere Last, unsere Sünde, unsere Schuld dir bringen. Danke, Herr, dafür. Danke, Herr, für deinen Tod. Danke für deine Liebe zu uns. Amen.